Sie hören SWR 2 aktuell. Mein Name ist Florian Rudolph. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur geplatzten PKW-Maut kommt. Die Fraktionen von FDP, Grünen und Linken haben ihn vor wenigen Minuten auf den Weg gebracht und für seine Einsetzung gestimmt. Sie werfen Bundesverkehrsminister Scheuer vor, einen schweren finanziellen Schaden verursacht und sich vor der Verantwortung gedrückt zu haben. Der CSU-Politiker steht unter Druck, weil er mit dem Abschluss der Mautverträge offenbar nicht warten wollte, bis Rechtssicherheit bestand. Nachdem der Europäische Gerichtshof die Maut Mitte Juni für rechtswidrig erklärt hatte, kündigte der Bund die Verträge. Dadurch könnten nun finanzielle Forderungen der beteiligten Firmen resultieren. In Berlin spreche ich live mit Hauptstadtkorrespondent Dirk Rodenkirch. Herr Rodenkirch, wie wird dieser Untersuchungsausschuss vorgehen?
Naja, es gibt diverse Fragen, die da zu klären sind, die die Linke, die Grünen und eben die FDP auf dem Schirm haben und eben in ihrem Antrag für diesen Untersuchungsauftrag oder Untersuchungsausschuss dann eben stehen haben. Da geht es zum einen darum, wie lief die Vergabe der Mautverträge, wie lief der Kündigungsprozess ab und wie war das Risikomanagement. Das sind so drei zentrale Fragen. Zum einen eben mit der Vergabe der Mautverträge, da wird ja eben spekuliert und da soll es eben Informationen geben, dass eben die Betreiber angekündigt hatten oder angeboten hatten, dass man eben warten sollte oder warten könnte, bis der Europäische Gerichtshof entschieden hat, ob die PKW-Maut rechtmäßig ist oder nicht. Das soll Scheuer ausgeschlagen haben, sagen zumindest Oppositionspolitiker. Dann ging es eben darum, ja, wie lief die Kündigung ab? Ist das eben alles so, wie Scheuer es erzählt hat, dass sich da eben in der Tat die Betreiberfirmen sozusagen strafbar oder gemacht haben beziehungsweise nicht korrekt verhalten haben, dass das alles in Ordnung war, diese Kündigung. Und ja, natürlich diese Risikofrage, warum ist man eben wirklich so früh in die Verträge gegangen und wie sicher war sich das Ministerium damit durchzukommen? Also da gibt es viele Fragen, die aus Sicht eben der Opposition nicht beantwortet sind und sie glauben eben, dass das nur in einem Untersuchungsausschuss möglich ist.
Verkehrsminister Scheuer hat ja im Bundestag maximale Transparenz versprochen, musste aber seither Fragwürdigkeiten und Versäumnisse einräumen. Hat er noch genügend Rückhalt in der Koalition?
Ob es in der Koalition so ist, das weiß ich nicht genau, aber die Union, die stellt sich bisher schon ganz klar hinter Andreas Scheuer. Unionsfraktionschef Brinkhaus, der hat heute nochmal betont vor der Fraktionssitzung, dass man eben sich ganz klar hinter Andreas Scheuer stellt. Man sieht da eben keine Verfehlungen. Die Union sehe auch das Vorgehen der Opposition mit großer Gelassenheit, einen Untersuchungsausschuss eben einzubringen und eben zu beantragen. Man selbst hält das nach Angaben von Brinkhaus nicht für nötig, denn Scheuer habe im Grunde alle Fragen beantwortet, die zu beantworten seien. Und insofern stehe man auch zum Verkehrsminister.
Ja, und was sagt der Betroffene, der Verkehrsminister Scheuer, selbst jetzt zu dem drohenden Ausschuss?
Naja, er hat natürlich nochmal betont, dass er sich nichts vorzuwerfen hat aus seiner Sicht, dass alles so abgelaufen ist, wie es richtig war und sein sollte. Und er sagt aber andererseits, ja, er hofft einfach, dass dieser Untersuchungsausschuss dann dazu beiträgt, die Debatte um diese PKW-Maut, um das Scheitern der Maut zu versachlichen. Das sei sehr hochgekocht worden in den vergangenen Wochen. Und er wolle alles dafür tun, aufzuklären, was aus Sicht der Opposition noch aufzuklären ist. Er hat aber auch nochmal betont, dass er meint, alle Fragen schon beantwortet zu haben.
Ja, und was droht ihm, wenn genau der Nachweis gelingt, den die Opposition vermutet, dass er da vorschnell gehandelt hat, um das Prestigeprojekt zu retten?
Ich glaube, das Vorschnelle, das wird ihn nicht unbedingt das Amt kosten können. Aber es geht ja unter anderem um den Vorwurf, ob Andreas Scheuer im Bundestag gelogen hat. Da ging es nämlich eben um die Frage, da ist er mehrfach gefragt worden, ob eben das Angebot der Betreiber gekommen ist, diese Mautverträge später abzuschließen. Und da sagt Andreas Scheuer, nein, das gab es nicht. Und wenn im Untersuchungsausschuss unter Eid die Betreiber aussagen, doch, das war so, dann könnte es natürlich eng werden für Andreas Scheuer.
Hauptstadtkorrespondent Dirk Rodenkirch. FDP, Grüne und Linke haben einen Untersuchungsausschuss zur geplatzten PKW-Maut auf den Weg gebracht. SWR 2 aktuell um 18.10 Uhr. In Nordsyrien liefern sich türkische Truppen weiter erbitterte Kämpfe mit der Kurdenmiliz JPG. Dabei sollen die Kurden die Grenzstadt Ras al Ain zurückerobert haben. Das berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Der Ort stand zuvor 2 Tage lang unter türkischer Kontrolle. Die Heftigkeit der Kämpfe lässt bezweifeln, dass die neuen Sanktionen der USA irgendeinen Eindruck auf die türkische Führung machen. Präsident Trump hatte sie gestern verhängt und eine sofortige Waffenruhe gefordert. Allerdings war er es auch, der mit dem Abzug amerikanischer Truppen aus der Region den Weg für die Offensive überhaupt freigemacht hat. Dass er damit die Kurden verraten hat, die für die USA gegen die Terrormiliz IS gekämpft haben, hat Trump scharfe Kritik auch aus der eigenen republikanischen Partei eingebracht.
Nach der heftigen Kritik auch aus seiner eigenen Partei am Rückzug aus Nordsyrien ist US-Präsident Trump unter Druck, die dramatischen Folgen seiner Entscheidung einzudämmen. Schon in Kürze soll Vizepräsident Mike Pence als Vermittler in die Türkei reisen und den türkischen Präsidenten Erdogan überzeugen, die türkische Invasion im Norden Syriens zu stoppen und einen Waffenstillstand zu vereinbaren. Andernfalls droht die Trump-Regierung mit weiteren Sanktionen, die der türkischen Wirtschaft erheblichen Schaden zufügen könnten. Schon jetzt wurden Sanktionen gegen 3 türkische Minister verhängt. Trump kündigte außerdem an, die Strafzölle auf Stahlimporte aus der Türkei auf 50% anzuheben. Parallel zur Trump-Regierung streben beide Parteien im US-Kongress schärfere Maßnahmen gegen die Türkei an. US-Verteidigungsminister Esper will in Brüssel mit den europäischen NATO-Verbündeten über wirtschaftliche Maßnahmen gegen die Türkei beraten. Das Pentagon bemüht sich unterdessen, den hastigen Abzug der 1000 US-Soldaten aus dem Norden Syriens einigermaßen geordnet durchzuführen. In den US-Medien erntet US-Präsident Trump weiterhin heftige Kritik für seine Entscheidung, die US-Soldaten aus Syrien abzuziehen. Tenor: Erst habe Trump den Brandstifter ermutigt, jetzt spiele er den Feuerlöscher.
Martin Ganselmeier aus Washington. In Deutschland hadern viele in der Politik damit, dass sich die EU nicht zu einem generellen Waffenembargo gegen die Türkei hat durchringen können. FDP-Außenpolitiker Lambsdorff warf Europa Versagen vor. Sevim Dagdelen von der Linken forderte die Bundesregierung auf, alle Finanz- und Wirtschaftshilfen für die Türkei zu stoppen. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sprach von einer humanitären Katastrophe. Bundeskanzlerin Merkel, die von der Türkei erneut ein Ende der Kämpfe verlangte, ist dafür, das Thema im Rahmen der NATO zu besprechen. Das Verteidigungsbündnis, dem die Türkei angehört, steckt in der Zwickmühle, wie Alexander Göbel berichtet.
Stellen Sie sich vor, Syrien oder Alliierte von Syrien schlagen zurück und greifen die Türkei an. Der Satz stammt von Jean Asselborn. Luxemburgs Außenminister hat ihn beim Treffen mit seinen Amtskollegen gesagt und davor gewarnt, durch die Militäroffensive des NATO-Partners Türkei könne das gesamte Verteidigungsbündnis in den Konflikt hineingezogen werden. Der Bündnisfall könne ausgerufen werden, Artikel 5 des NATO-Vertrags. Ein Angriff auf den einen ist ein Angriff auf alle. Außerirdisch fand Asselborn sein eigenes Horrorszenario. Und das ist es ja auch. Zwar haben die EU-Außenminister sich bemüht, das Thema Bündnisfall schnell abzuräumen, indem sie betonten, es gebe keinen Automatismus, die Anwendung von Artikel 5 müsse einstimmig beschlossen werden und außerdem, es sei schließlich die Türkei, die völkerrechtswidrig ins Nachbarland Syrien einmarschiert sei. Dennoch, Jean Asselborn hat mit seinen düsteren Gedankenspielen gezeigt, wie unbegreiflich und absurd die Lage eigentlich ist, die Türkei heraufbeschworen hat. Die Türkei nimmt billigend in Kauf, dass im Nordosten Syriens viele Zivilisten sterben und dass Hunderttausende Menschen fliehen. Sie nimmt in Kauf, dass die kurdischen Kämpfer in die Arme von Assad und Putin getrieben werden. Die Türkei nimmt in Kauf, dass im Norden Syriens tausende IS-Kämpfer freikommen, die bislang von den Kurden in Schach gehalten wurden. Um es mit Asselborn zu sagen, es ist außerirdisch, sich vorzustellen, dass der eine NATO-Partner Dschihadisten zur Freiheit verhilft, damit andere NATO-Partner sie wieder einsammeln. Partnerschaft wird gerade buchstäblich auf dem Schlachtfeld geopfert. Die Frage muss erlaubt sein. Jemand, der seine Nachbarn in der EU aus politischem Interesse damit erpresst, den Flüchtlingspakt aufzukündigen, der eine Verteidigungspartnerschaft über alle Maßen strapaziert, kann der noch ein Partner sein? Ja, sagen die Strategen bei der NATO und bei der EU. Er muss sogar. Sie argumentieren so: Die Türkei außerhalb der NATO, freischwebend, verbunden mit Russland, dem Iran, China. Für viele Experten wäre das wohl das wahre Horrorszenario am südöstlichen Rand Europas, wo es nicht mehr weit ist ins Pulverfass Mittlerer Osten. Außerdem EU-weites Waffenembargo geht gar nicht. Das würde die Türkei in Richtung Moskau treiben und auf eine Stufe stellen mit Staaten wie Venezuela. Ganz ehrlich, ich sehe all diese Punkte. Aber dieses strategische Ja zur Türkei ist für mich gerade ebenso schwer zu ertragen wie die gespielte Nüchternheit in der realpolitischen Argumentation. Aber vielleicht ist es auch die Heuchelei.
Brüssel-Korrespondent Alexander Göbel kommentierte die Lage der NATO angesichts der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien. Eine Generation meldet sich zu Wort. So ist sie betitelt, die Shell-Jugendstudie. Dafür haben Forscher der Universität Bielefeld Anfang des Jahres mehr als 2500 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 25 Jahren befragt. Das Ergebnis wurde am Vormittag in Berlin vorgestellt. Die größten Ängste: Umweltverschmutzung, Terroranschläge, Klimawandel. Große Bedeutung für die junge Generation hat folgerichtig ein umweltbewusstes Leben. 71% sagen das. Und politisches Engagement. Das finden 34% richtig. Was diese Zahlen über die Jugend aussagen, wie die junge Generation tickt und welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind, das kläre ich im Gespräch mit dem Jugendforscher Klaus Hochelmann, der in der Vergangenheit, zuletzt 2015, verantwortlich für diese Shell-Jugendstudie war. Herr Hochelmann, fangen wir mal mit dem Offensichtlichsten an. Die Bedeutung der Themen Klima und Umwelt. Liegt's allein an Greta Thunberg?
Greta Thunberg spielt eine sehr große Rolle. Das ist überhaupt nicht zu übersehen. Sie hat das Thema stark gemacht. Aber wir können sehen, es fiel auf einen fruchtbaren Boden, auch bei den deutschen jungen Leuten. Denn die Shell-Jugendstudien der letzten 15 Jahre zeigen eine klare Tendenz. Solche Fragen wie Altersarmut, wie Terroranschläge, Gefahr von Kriegen, die sind in der Bedeutung abgesunken. Die spielen für die jungen Leute heute nicht mehr die entscheidende Rolle. Es sind Themen wie der Klimawandel, Umweltschutz, die immer weiter nach oben gerutscht sind auf der Skala dessen, was den jungen Leuten Sorgen und Nöte bereitet. Also ein sehr, sehr deutlicher Trend, eine Politisierung. Das politische Interesse ist seit 2005, 2006 immer weiter angestiegen. Und klar auf diese Themen, die mit Umweltfragen zu tun haben, ist das Ganze ausgerichtet.
Herr Hochelmann, steuern wir denn da vielleicht auf einen neuen Generationenkonflikt zu? Diese Fridays for Future erprobten Kids einerseits und die Babyboomer mit SUV und Drang zu Flugreisen andererseits?
Ja, durchaus. Die neue Shell-Jugendstudie zeigt, dass es ein gutes Drittel der jungen Leute sind, die sich dieses Themas annehmen. Darunter eben viele Aktivistinnen und Aktivisten. Und das wissen wir ja alle, wir sehen es ja auch in vielen Städten, eine richtige politische Demonstration, eine Bewegung, die daraus entstanden ist, sehr intensiv. Und ja, diese jungen Leute werfen ihrer eigenen Elterngeneration und auch den Großeltern der Großelterngeneration vor, ihr habt inkonsequent gehandelt, ihr habt schlecht gewirtschaftet, ihr seid hier Konsuminteressen aufgesessen. Wir müssen uns disziplinieren, wir brauchen eine strengere Umweltpolitik. Ganz ungewöhnlich, dass eine junge Generation der Älteren sagt, dass es um Restriktionen und um Einschränkungen geht. Aber genau das tut diese Generation und sie macht damit einen Konflikt auf zwischen den Generationen. Allerdings, und das gehört mit zu Greta Thunbergs Strategie, die hier übernommen wurde, gleichzeitig wird die Elterngeneration und die Großelterngeneration auch eingeladen, an der Lösung der Probleme mitzuwirken. Noch ist es kein offener Konflikt.
Wie schafft man denn da jetzt einen Ausgleich der Interessen? Liefert die Studie dazu möglicherweise auch Ansatzpunkte?
Ja, es ist ganz eindeutig, dass diese politisch engagierten jungen Leute, darunter übrigens sehr viele junge Frauen, hängt auch mit ihrem Bildungsgrad zusammen, den sie haben, sie strecken die Hand aus. Sie laden die älteren Generationen ein, sich ihren Zielen anzuschließen, eine Brücke zu bauen zwischen den Interessen der verschiedenen Generationen. Und so gesehen können wir Mut schöpfen. Es ist eine sehr konstruktive Protestbewegung, die engagierten jungen Leute hier auf die Beine gestellt haben, die nicht gegen die Älteren gerichtet ist, sondern für die Durchsetzung von bestimmten anspruchsvollen Zielen. Und wenn man mal bedenkt, was diese jungen Leute erreicht haben in dem einen Jahr, seit es die Bewegung Fridays for Future gibt, dann kann man ja auch staunen. Ne? Es ist die ganze politische Debatte auf dieses Thema gelenkt worden. Die Bundesregierung hat ein kompliziertes Klimapaket verabschiedet. Also die Bewegung war erfolgreich, ganz eindeutig.
Abgesehen von diesem gestiegenen politischen Interesse, das Sie eben auch noch mal näher erläutert haben, weist die Studie ja auch eine pragmatische Grundorientierung aus. Der Wunsch nach stabilen sozialen Verhältnissen bleibt hoch. Ist diese Generation am Ende trotz allem zur Schau getragenen Interesse an Politik, an Umwelt, an Klimaschutz doch konservativer, als wir denken?
Ja, man kann erkennen, dass die jungen Leute sehr darauf ausgerichtet sind, die bestehenden Verhältnisse zu erhalten. Sie wissen es zu würdigen, in einem wohlhabenden Land zu leben. Sie sind auf gute Kontakte, gute Beziehungen ausgerichtet. Wir müssen noch eins zu Protokoll geben. Es ist der Teil der jungen Generationen, dem es nicht so gut geht, der also zum Beispiel in wirtschaftlich angespannter Situation durch das Elternhaus lebt, der schlechte Bildungsabschlüsse hat. Das sind vor allem dann auch junge Männer. Dieser Teil der jungen Generation, der ist politisch sehr diffizil. Denn die neue Shell-Jugendstudie zeigt, hier findet sich auch Interesse an nationalistischen Positionen. Hier werden auch schon einmal einige kritische Äußerungen gegenüber Flüchtlingen und Migranten gebracht. Und hier ist eine gewisse Anfälligkeit für rechtspopulistische Positionen. Also die Lebenslage der jungen Leute, ihr Bildungsgrad, ihr Elternhaus, die entscheiden ganz stark darüber, ob und wie die jungen Leute politisch ausgerichtet sind.
Der Jugendforscher und langjährige Leiter der Shell-Jugendstudie, Klaus Hurlmann. Das Gespräch mit ihm haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Sie können das Interview oder auch die ganze SWR2-Aktuell-Sendung natürlich wie gewohnt jederzeit nochmal auf swr2.de nachhören oder auch herunterladen. Auslöser für Hungersnöte gibt es genug. Krieg, Vertreibung, schlechte Regierungsführung und seit einiger Zeit kommt ein neuer dazu, der Klimawandel. Dabei treffen die Folgen vor allem diejenigen, die am wenigsten dafür können. Darauf weist die Welthungerhilfe in ihrem Welthungerindex hin, den sie heute in Berlin vorgestellt hat. Verbunden mit dem Aufruf, Ungerechtigkeiten durch den Klimawandel zu beseitigen und Geld für Schutzmaßnahmen bereitzustellen. Der Klimawandel müsse abgeschwächt werden, ohne dass dadurch die Ernährungssicherheit in Gefahr gerät. Keine leichte Aufgabe, wie der Bericht von Matthias Bertsch zeigt.
Seit dem Jahr 2000 wurden zwar weltweit Fortschritte bei der Bekämpfung von Hunger erzielt, doch in den letzten 3 Jahren ist die Zahl der Hungernden wieder um fast 40 Millionen Menschen gestiegen. Das ist die zentrale Aussage des Welthungerindex, der Daten zum Mangel an Nahrungsmitteln, zur Unterernährung von Kindern und zur Kindersterblichkeit in über 100 Ländern auswertet. Am schlimmsten ist die Situation in der Zentralafrikanischen Republik, in Jemen, Tschad, Sambia und auf Madagaskar. Ursache für die wieder wachsende Zahl an Hungernden ist neben bewaffneten Konflikten und Wirtschaftskrisen vor allem der Klimawandel, so die Präsidentin der Welthungerhilfe, Marlene Thieme.
In vielen Ländern nehmen die Dürren zu. Oder es kommen mehr Zyklone. Die Zahl der Stürme hat sich vervierfacht seit 10 Jahren. Und das ist ein Problem für die Landwirtschaft und damit für die Hungerbekämpfung.
Eines der Länder, die stark unter dem Klimawandel leiden, ist Niger in Zentralafrika. Über 3/4 der Bevölkerung arbeiten in der Landwirtschaft. Weite Teile des Landes liegen in der Sahara und sind deswegen besonders von steigenden Temperaturen und zunehmenden Niederschlagsschwankungen betroffen. Der Klimawandel in Niger sei keine Theorie von morgen, sondern die Realität von heute, betont der dortige Landesdirektor der Welthungerhilfe, Francis Jomeda.
Das heißt einfach, dass dort zum Beispiel die Regenzeit später anfangen und kürzer dauert. Vorher 4 Monate, jetzt nur noch 2,5 Monate. Das heißt wiederum, dass die Hungerperiode früher anfängt und länger dauert. Vorher 3 Monate, jetzt 5 bis 6 Monate. Für die Familien, das heißt, dass die Leute nicht genug zu essen haben. Die Ernte reicht nicht mehr aus, um diese Hungerperiode zu überbrücken.
Allein 2017 konnten sich weltweit fast 100 Millionen Menschen aufgrund von Klimaereignissen nicht mehr ausreichend ernähren. Fast alle davon in Afrika südlich der Sahara oder in Südasien. Auch wenn nicht alle Wetterextreme auf den Klimawandel zurückzuführen sind, lässt der Welthungerindex keinen Zweifel daran, dass die Menschen am meisten unter der Erderwärmung leiden, die die geringste Schuld daran tragen, weil sie selbst kaum CO2-Emissionen erzeugen. Umso wichtiger, so der Bericht, sei ein Umdenken, gerade in den wohlhabenden Ländern. Ohne eine Änderung unseres Lebensstils wird es nicht gehen, ist sich Thieme sicher.
Das fängt bei der Mobilitätsauffassung an und das hört bei der Ernährungssituation nicht auf. Wir alle wissen, dass Fleisch das CO2-intensivste Nahrungsmittel überhaupt ist. Warum müssen wir so viel Fleisch essen? Ich möchte keinem Vorschriften machen, wie viel er isst und wann er es isst. Aber dass wir runter müssen von unserem Fleischkonsum, um die CO2-Bilanz auch in unserem Land zu verbessern, ist, glaube ich, völlig klar.
Der Welthungerindex, das war ein Bericht von Matthias Bertsch. Naturschützer in Baden-Württemberg haben seit 2 Wochen 40.000 Unterschriften für ein Volksbegehren zum Schutz der Bienen im Südwesten gesammelt. Ihre Forderung: Verbot von Pestiziden in Schutzgebieten. Der Anteil der Flächen, in denen Gift eingesetzt werden darf, soll bis 2025 halbiert und die ökologische Landwirtschaft bis 2035 auf 50% ausgebaut werden. Bauern laufen Sturm dagegen, so sehr, dass die grün-schwarze Landesregierung von Ministerpräsident Kretschmann jetzt in die Offensive geht und einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen will, der hinter den Forderungen der Naturschützer zurückbleibt. Darüber spreche ich mit Landespolitikredakteur Knut Bauer. Herr Bauer, wo konkret schwächt die Politik die Forderungen des Volksbegehrens denn ab?
Ja, ganz konkret beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, und das ist der ganz entscheidende Punkt am Konzept der grün-schwarzen Landesregierung. Hier schlägt die Regierung eine abgeschwächte Variante vor gegenüber dem, was sich die Initiatoren des Volksbegehrens vorstellen. Die wollen Pestizide in Schutzgebieten generell verbieten. Das Konzept der Landesregierung dagegen sieht vor, das Pestizidverbot auf reine Naturschutzgebiete zu beschränken. In Landschaftsschutzgebieten und in Vogelschutzgebieten dagegen sollen sie weiter erlaubt sein, mit der Maßgabe, die Menge an Pflanzenschutzmitteln bis in 10 Jahren um fast die Hälfte zu reduzieren. Mit diesem Kompromiss will die Landesregierung den Konflikt zwischen Landwirtschaft und Naturschützern, zwischen Bauern und Bienen, entschärfen.
Wie reagieren da jetzt die Befürworter des Volksbegehrens angesichts dieses offensichtlichen Einknickens vor der Bauernlobby?
Bisher noch gar nicht, denn sie treffen sich zur Stunde mit CDU-Landwirtschaftsminister Haug und grünen Umweltminister Untersteller und hören sich die Vorschläge der Landesregierung an. Die werden ihnen jetzt also im Augenblick präsentiert. Vorher wollten sich die Vertreter der Verbände nicht äußern. Nicht mal Ministerpräsident Kretschmann ist heute in der Regierungspressekonferenz näher auf das Thema eingegangen, weil er dieses Treffen noch abwarten wollte. Aber der Regierungschef zeigt sich zuversichtlich, dass die Kompromissvorschläge auf Zustimmung stoßen werden.
Das ist alles hoch umstritten. Insofern ist da die entsprechende Sensibilität von unserer Seite angebracht. Wir haben dazu, glaube ich, einen Vorschlag gemacht, von dem wir glauben, dass er auf große Akzeptanz stoßen kann.
Positive Signale kommen vom Landesbauernverband. Eine Sprecherin sagte dem SWR, es sei ein ganz wichtiger Punkt, dass der Einsatz von Pestiziden in Schutzgebieten nochmal überdacht werde.
Schön und gut, aber lässt sich denn das eigentliche Ziel aus Sicht der Naturschützer überhaupt so noch erreichen?
Das hängt jetzt erstmal davon ab, wie viele Unterschriften Sie zusammenkriegen. Sie brauchen ja 10% der Wahlberechtigten in Baden-Württemberg. Das sind 770.000. Wenn die unterschreiben, dann muss der Landtag auf jeden Fall über den Gesetzentwurf der Initiatoren abstimmen. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Denn wenn Sie diesen Gesetzentwurf ablehnen, dann kommt es zur Volksabstimmung. Dann müsste also die Bevölkerung in Baden-Württemberg über das abstimmen, was sich die Volksbegehren-Initiatoren vorstellen. Und dem wiederum könnte der Landtag im Zweifelsfall einen eigenen Vorschlag, also zum Beispiel den jetzt ausgehandelten Kompromiss von Grünen und CDU, entgegenstellen.
Nun wollen wir nicht vergessen, dass der Ministerpräsident ein Grüner ist in Baden-Württemberg. Hat Kretschmann denn die Rückendeckung seiner eigenen Partei?
Also in dem Punkt hat er sie auf jeden Fall, denn man muss einfach sehen, dass insgesamt 1/3 der landwirtschaftlichen Fläche in Naturschutzgebieten sich befinden. Und darunter sind eben auch viele Biobetriebe. Und das hat auch die Grünen aufhorchen lassen. Das ist dieser Paragraph 34. Und da haben sie also auch von Seiten der Grünen gesagt, na gut, also da müssen wir vielleicht tatsächlich noch mal ran. Naturschutzgebiete gar keine Frage, aber Landschaftsschutzgebiete, wenn die so stark bewirtschaftet werden, auch von Biobauern, dann kann man das eigentlich so nicht stehen lassen.
Knut Bauer in Stuttgart. Die Landesregierung hat Gegenvorschläge zum Bienenvolksbegehren vorgelegt und umstrittene Forderungen zum Pestizideinsatz abgeschwächt.